Nimm's Rad, der Podcast, heute mit
Andrea Escher.
Heimatort?
Stuttgart.
Man hört's. Beruf?
Brand Communication Managerin.
Schnauzer oder Vollbart?
Vollbart.
Vogesen oder Voralpen?
Keins von beiden, Hauptsache draußen.
Gen Z oder Beyoncé?
Beyoncé.
UPF 30 oder UPF 50?
Auf jeden Fall 50.
Andrea, welches Rad hast du in der letzten Zeit gerne wohin genommen?
Oh, mein Salsa Warbird. Mein bikepacking-taugliches Gravelbike.
Wie viele Räder hast du?
8.
Oh, einige davon werden wahrscheinlich von Moustache sein. Parlons Moustache.
Parlons Moustache. Oui. Davon sind aktuell 3 von Moustache. Ein Cargo-Bike. Das ist mein Daily Driver tatsächlich. Ich liebe mein Cargo-Bike und in der Stadt geht es für mich nicht ohne. Das zweite ist ein E-Mountainbike, ein Enduro-Bike. Und das dritte ist ein sehr klassisches City-E-Bike von Moustache, das ich gerade zum Testen habe. Aber es geht auch nicht elektrifiziert.
Aber nicht von Moustache, außer
von
du
Moustache
hast ein Laufrad.
Nicht.
Ich habe nachgeschaut,
richtig,
tatsächlich richtig. Das einzige nicht motorisierte Fahrrad bei euch in der Kollektion ist ein Laufrad für Kinder.
Ja, exakt.
Jetzt müssen wir ja ein bisschen nach Westen schauen und ich glaube auch ein bisschen auf den Lenker, weil viele von uns gar nicht wissen, was ist denn Moustache?
Ja, exakt. Also Moustache, klassisch übersetzt aus dem Französischen ins Deutsche, heißt eigentlich Schnurrbart. Und das hat halt so eine Doppelbedeutung im Prinzip. Der Moustache ist tatsächlich auch eine ganz besondere Lenkerform. Und den gibt es schon sehr, sehr lange.
Und das ist so nach hinten gebogen, gell?
Also richtig, genau. Das ist wirklich, also du kannst dir vorstellen, wie so ein V, also im übertriebenen Sinne, wie so ein V geht der und hat dann quasi die Griffe links und rechts außen. Mhm. So, also überspitzt dargestellt. So,
sehr überspitzt.
Ja, ja, genau. Ja, das kommt drauf an. Also der klassische Moustache-Lenker, den gibt es schon sehr lange. Bei der Gründung der Fahrradmarke Moustache war klar, wir wollen Fahrräder bauen für jeden Einsatzbereich und diese Fahrräder sollen so individuell sein wie Schnurrbärte. Ja, da gibt es ja alles Mögliche. Ich weiß nicht, wie sie alle heißen, aber Schnurrbärte sind super individuell und so individuell und passend zu den Menschen sollen Moustache-Fahrräder sein.
Okay.
So die Geschichte.
Gibt es aber andere Gründungsgeschichten. Klingt zumindest sehr unterhaltsam. Ja, noch ein bisschen vielleicht was zur Herkunft. Wann wurde Moustache gegründet? Wo wurde Moustache gegründet?
Das war 2011. Und gegründet ist das Unternehmen in den Vogesen, im Herzen der Vogesen in Frankreich.
Also westlich von Freiburg.
Ja, so ganz grob. Also ich habe es mir auch gedacht, ach, das ist ja super, das ist ja eigentlich gleich neben Freiburg.
Ja.
So ganz einfach ist nicht, denn dazwischen liegen wirklich die Vogesen und du musst einmal über den kompletten Vogesenkamm rüber, um zum Moustache Headwater zu kommen. Also grobe geografische Richtschnur ist nicht unbedingt Straßburg, sondern eher dann Nancy.
Ah, okay.
Ja, das liegt 30-40 Kilometer südlich von Nancy.
Okay. Und ist es lohnenswert?
Auf jeden Fall. Es finden sich in der Nähe vom Headwater wunderschöne Wälder und unfassbar flowige Trails. Da findet man wirklich für jeden Geschmack.
Aber die Gründungsgeschichte bezieht sich ja jetzt weniger auf sportliche Räder, soweit ich es im Kopf habe. Oder es begann ja nicht mit E-Gravel oder E-Mountainbike. Und die Gründer, es sind 2. Kannst du da noch ein bisschen Hintergrund geben?
Ja, klar. Also im Grundsatz war es so, es war 2011. Einer der beiden Gründer, der Emmanuel, war damals Ingenieur bei Lapierre Bikes. Die Marke kennt man ja auch in Deutschland. War da primär für das Thema Mountainbike zuständig. Das war auch die Zeit, als aus Asien die ersten sehr abenteuerlich modifizierten Fahrzeuge nach Europa rübergeschwappt sind, an die Motoren gebaut worden, die aber jetzt nichts mit einem ansehnlichen Fahrrad zu tun hatten und auch überhaupt nichts im Hinblick auf Nachhaltigkeit und so. Das waren einfach sehr wild konstruierte Dinge. Der Emanuel hat aber in diesem Thema unglaubliches Potenzial entdeckt und dachte so, boah Mensch, das könnte die Chance sein, um mehr Menschen aufs Fahrrad zu bringen. Die Dinger müssen aber nur irgendwie vernünftig ausschauen und sie müssen Lust machen, damit zu fahren. Dann hat er in den Abendstunden immer, also alles zusätzlich zu seinem Hauptjob, hatte er sich eine Garage angemietet und wie es dann halt so ist, getüftelt und entwickelt und hat dann nach einer gewissen Zeit das seinem Chef bei Lapierre vorgestellt. Der fand das irgendwie alles gar nicht so interessant. Daraufhin hat der Emanuel gekündigt und hat sein Projekt weiter vorangetrieben und es kam dann eben ein zweiter dazu, das ist der Craig, der zweite Gründer. Die haben sich im Prinzip gefunden und haben gemeinsam dieses Business weiterentwickelt und haben dann tatsächlich das erste hübsche City-E-Bike namens Landy, das steht für Montag, irgendwann bei Bosch vorgestellt und die waren dann ziemlich begeistert und so ging die Moustache-Geschichte eigentlich richtig los. Das war 2012. Auch diese
enge Verbindung zu Bosch.
Exakt, genau.
Und eigentlich eine der ersten E-Bike-Marken.
Ja, richtig. Also das war tatsächlich so, dass, kann man sagen, dass auch 2011 in etwa Bosch ja angefangen hat mit E-Bike-Systems und Moustache dann einen guten Zeitpunkt erwischt hatte, um vorzusprechen und um diesen Prototypen vorzustellen. Und das war tatsächlich so, dass im ersten Anlauf sie wieder nach Hause geschickt wurden und Bosch aber dann tatsächlich nochmal Kontakt aufgenommen hat zu Moustache. Und sie für diesen ersten Prototypen auch die Mindestordermenge für Moustache gesenkt haben, dass die ersten Räder in Produktion gehen konnten. Weil Moustache war halt damals diese Zweimannshow, nicht viel Kohle vorhanden.
Wie viele Leute sind heute?
Diese Vision. 200 grob.
Huch.
Mhm.
Okay.
Genau.
Auf dem deutschen Markt jetzt noch nicht so lange so bekannt. Du bist jetzt auch noch nicht sehr lange dabei. Ich kann mich erinnern, ich war letztes Jahr in der Eurobike Award Jury.
Mhm.
Und da haben wir auch einem Moustache-Rad sehr gerne den Gold Award verliehen. Da waren wir, glaube ich, uns sehr, sehr einig. Und ich kann mich auch sehr gut erinnern an die Award-Verleihung. Weil das ist dann immer so, man sitzt halt einfach so im Publikum, weiß, was jetzt kommt, schaut so um sich herum, sieht die Leute und die Reaktionen. Manche schicken dann irgendjemanden, der so halt ja den Award abholt. Also die meisten schon irgendwie den Geschäftsführer. Und plötzlich tut es einen lauten Jubelschrei. Und dann sind, ich weiß nicht, wie viele Menschen auf die Bühne und haben sich wahnsinnig gefreut. Und es freut einen dann natürlich auch, dass es offensichtlich wichtig war für das Unternehmen. Aber vielleicht gehen wir so ein bisschen rein in das Portfolio, was ihr anbietet. Vorzugsweise natürlich für uns in dem urbanen Bereich, aber wie das Ganze so gewachsen ist.
Ja, gerne. Also noch ein Wort vielleicht zum Award. Ja, das war tatsächlich, das war vor meiner Zeit, aber ich war natürlich auf der Eurobike und bin auch immer um den Moustache-Stand rumgeschlichen. Und ich weiß heute, dass die Auszeichnung mit dem Eurobike Award für dieses Bike, das war wirklich ein unfassbar dicker und markanter Meilenstein für das Unternehmen. Und wie du sagst, also das sind ja, glaube ich, das waren wahrscheinlich 30 Menschen, die auf der Bühne waren, Minimum. Also Geschäftsführung, das komplette,
lauter Franzosen.
Ja, genau. Und die komplette Entwicklungsabteilung, die halt beteiligt war, das Marketing, der Vertrieb. Und ja, die Freude war sehr, sehr authentisch und sehr ehrlich.
Ja, vielleicht fangen wir gleich mal mit dem Rad an, auch wenn es eines der neuesten ist. Aber das Rad war das J?
Ja, genau. Also eben deine Frage war ja auch im Prinzip hinsichtlich Einsatzbereiche. Also im Prinzip Moustache deckt alle Arten von Einsatzbereichen ab mit ihren Rädern. Und das J, was du gerade angesprochen hast, das ist ein sehr, sehr innovatives E-Tracking-Bike. Es ist ein vollgefedertes Trekkingbike, ein Tiefeinsteiger mit super innovativem Rahmenkonzept und der Rahmen von dem Rad, der wird in Frankreich gefertigt. Also es hat einige Besonderheiten, dieses Rad, also sowohl einerseits die Rahmentechnologie und andererseits das Fertigungsverfahren und dann wirklich auch so dieses Design rund um das Rad. Genau.
Und ist es individualisierbar?
Ja, also ganz grob gibt's von diesem Modell drei Varianten. Also das Grundgerüst, der Rahmen, ist im Prinzip immer der identische. Dadurch, dass es aber so vielseitig ist, habe ich als Nutzer die Möglichkeit, über die Website mir mein passendes rauszusuchen und das entsprechend entweder eher urban aufzubauen, also sprich mit glatten Reifen, mit einem schlanken Gepäckträger. Wenn ich jetzt aber weiß, boah, ich mache gerne mehr Tagestouren zum Beispiel, dann wähle ich einfach etwas profiliertere Reifen, mache den größeren Gepäckträger ran, der dann einfach größere Packtaschen aufnehmen kann. Wenn ich sogar sage, so, boah, ich brauche überhaupt keinen Gepäckträger, ich will mit dem Ding einfach auch Offroad fahren, dann wähle ich die Mountainbike-Variante.
Okay. Und was heißt Rahmenfertigung in Frankreich? Also wo fertigt ihr sonst, beziehungsweise was macht ihr schon in Frankreich?
Also in Frankreich, in den Vogesen, was wir vorher angesprochen hatten, da ist der Hauptsitz und da sind drei Fertigungsstraßen. Also letztes Jahr wurde das neue Firmengelände bezogen und da haben wir drei Fertigungsstraßen. Ein Großteil der Rahmen stammt tatsächlich aus Asien. Der stammt noch aus Asien, sage ich jetzt mal. Das Unternehmen hat sich als Ziel gesetzt, immer mehr Produktion zurück nach Europa zu holen. Aber das ist natürlich nicht von einem auf den anderen Tag geschehen. Aber wir haben jetzt mit dem Jay den Anfang gemacht und haben da nicht nur die Fertigung, sondern auch die Art der Fertigung so ein bisschen revolutioniert. Also dieser Rahmen, der ist nicht geschweißt, sondern der ist im Alu-Gussverfahren hergestellt. Und dafür, also mit dieser Idee, sind wir nach Frankreich und haben, ich sage mal, so ein bisschen brachliegende Aluminium-Gussfabriken wieder aus dem Schlaf erweckt und haben tatsächlich erreicht, dass dieser Rahmen dann in Frankreich hergestellt wird.
Ja, das ist interessant. Ja, also das Thema Reshoring beziehungsweise die Verlegung, man kann ja gar nicht sagen Rückverlegung, sondern Verlegung von der Produktion von Asien nach Europa ist ja so ein großes Thema. Mhm. Natürlich auch sehr ein Wettbewerbsthema in erster Linie. Man kann da idealistisch sein oder denken, aber auch das Know-how und die Expertise liegt natürlich in Asien. Aber wenn man jetzt sagt, man arbeitet mit neuen Verfahren. Das Gespräch hatte ich auch im Industry Insight mit dem Alex, der da so ein paar Innovationen genannt hat, wo dann die Möglichkeit besteht, tatsächlich hier in Europa auch mit neuen Verfahren, neue Produktionsstätten, neues Know-how hier aufzubauen. Das ist interessant, dass ihr da auch darauf zurückgreift oder das zum Thema gemacht habt.
Ja, voll. Und das ist, also ich sage jetzt mal, das Thema Nachhaltigkeit oder auch Wertschöpfung in Frankreich, das ist auch ein sehr, sehr großes für Moustache. Also es ist wirklich so, dass die Gegend, also die Vogesen, die ist, ich sage jetzt mal, relativ strukturschwach. Also alles, was rund um Epinal jetzt im größeren Einzugsbereich ist. Und das war schon immer auch ein Ziel der beiden Gründer, nicht wegzugehen, sondern in ihrer Heimat das Projekt zu realisieren. Und sie haben jetzt tatsächlich vor Ort an die 200 Arbeitsplätze geschaffen, was wirklich enorm ist. Es ziehen Mitarbeitende aus dem größeren Einzugsbereich von Frankreich speziell jetzt halt in die Nähe von Moustache, um dort zu arbeiten. Das zieht schon Kreise. Und eben, wenn man jetzt halt das Ganze weiterdenkt und sagt, so Wertschöpfung in Frankreich, dann haben wir jetzt eben durch diesen Fertigungsprozess von diesem Jay, haben wir jetzt die Rahmenfertigung in Südfrankreich, das ist in der Nähe von Marseille, wo wir Arbeitsplätze reaktivieren. Dann ist die Weiterverarbeitung von dem Rahmen, das ist im Jura irgendwo, ich weiß jetzt gerade nicht genau den Ort. Und dann die Pulverbeschichtung, die ist in der Nähe von Epinal, also ganz, ganz nah von unserem Werk dann auch im Prinzip. Aber das sind ja allein in Frankreich drei Stationen, wo wir dazu beitragen, einfach regionaler zu bleiben. Mhm. Ja, und für uns hat das natürlich auch die Vorteile, dass unser R&D einfach auf einem kurzen Weg dann mal in die Fabrik fahren kann. Da muss keiner nach Asien fliegen, um die Prozesse zu überprüfen, sondern...
Muss man vielleicht erklären, R&D, Research and Development.
Exakt.
Sodass man sagen kann, ach, ich habe hier eine Idee, ich probiere es aus und ich muss es nicht nach Asien schicken, wieder warten, bis es zurückkommt, sondern kann es vor Ort produzieren und gleich testen. Und entsprechend adaptieren.
Ja. Exakt, ja, genau.
Ja, interessant, wie groß ist Moustache in Frankreich?
Sehr. Also da darf man schon sagen, dass Moustache in Frankreich Marktführer ist inzwischen. Ja, dass wir eine sehr, sehr, wir sind breit vertreten im Straßenbild. Also ich war letztes Jahr zweimal in Frankreich im Urlaub und habe natürlich auch durch diese Brille geschaut und es begegnen einem wirklich alle Arten von Moustache-Rädern auf der Straße.
Lauter Schnurrbärte.
Lauter Schnurrbärte, also viele auch im Verleihbetrieb in so touristischen Regionen, dass Bikeshops wirklich halt einen großen
Bestand haben. Moustache-Flotten.
Ja.
Okay, weil es sind ja auch sehr hochwertige und nicht unbedingt niedrigpreisige. Ich meine, E-Bike natürlich, das liegt nicht bei 1.500 Euro. Aber das ist natürlich hochwertig für einen Verleih, muss man schon sagen.
Ja, also es gibt ja eben, weil wir es ja vorher von den Einsatzbereichen hatten, genau, wir waren jetzt ja beim Trekkingbike so ein bisschen hängen geblieben, aber es gibt wirklich so unser erstes Rad, ist im Prinzip ein sehr simpel konzipiertes City-E-Bike. Das gibt es in einer Rahmengröße. Da habe ich nicht viele Einstellmöglichkeiten. Ich habe diesen typischen Moustache-Lenker, der sehr ergonomisch ist. Habe keine Federgabel, keinen großartigen Schnickschnack dran. Das ist einfach so ein puristisch ausgestattetes City-E-Bike.
Das war Lundy?
Lundy heißt es, genau.
Okay, weil das muss man auch dazu sagen, bis auf Jay. Ich bin nicht sicher, für was es steht, aber die meisten Namen der Fahrräder sind Wochentage.
Exakt. Das J, der Name, kommt tatsächlich von der Rahmenform. Also wenn du dir diesen Rahmen anschaust, dann kannst du halt so schön ein J draus malen. Und also mit meinen...
Das finde ich eigentlich auch das Schöne, wenn ich da kurz reingehen kann. Also wir hatten die Diskussion natürlich in der Jury Eurobike Award und es waren viele Details, die uns sehr, sehr gut gefallen haben. Aber es ist auch ein Statement, einen Tiefeinsteiger sehr sexy zu machen. Mhm. Und das vermisst man da draußen. Und es geht ja hier darum, und das war ja wohl auch einer der Grund der Gründung von Moustache, so viele Menschen wie möglich aufs Rad zu bringen. Mhm. Und nicht jeder will sich über eine Stange schwingen und nicht jeder kann sich mit einem Kleid über eine Stange schwingen. Und diese Demokratisierung, wenn man so möchte, diese Erweiterung des Produkts durch einen Tiefeinsteiger, der gleichzeitig auch wirklich sexy aussieht, das hat mir zum Beispiel auch sehr gut gefallen. Weil das ist wirklich, man denkt gar nicht, wie lange man nach Tiefeinsteigern suchen kann, ohne wirklich ein Produkt zu finden, das einem gefällt. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Ja, Lundy, Wochentage, vielleicht gehen wir mal ein paar Wochentage durch. Was habt ihr denn sonst noch so im Portfolio?
Genau, also pass auf, was ich eigentlich noch sagen wollte. Mit meinen bescheidenen Französischkenntnissen. Also das J hat ja einerseits die Form, die Rahmenform, kann man diesen Buchstaben daraus erkennen. Andererseits steht J auch für Jeudi, also man könnte auch sagen Donnerstag.
Okay.
Aber fangen wir mal vorne an, genau, es gibt das Lundy, das erste, der Klassiker unter den City-E-Bikes von Moustache. Dann gibt es neu das Mardi, das ist der Dienstag dann. Das ist im Prinzip auch ein City-E-Bike, aber mit ein paar mehr Komfort-Features, also sprich dieses City-E-Bike, das gibt es auch als Tiefeinsteiger, hat aber nicht den innovativen, vollgefederten Rahmen, wie wir ihn jetzt an diesem Trekking-E-Bike finden, sondern im Prinzip der gleiche Rahmen wie das City-E-Bike, nur hat es für mehr Komfort noch eine Federgabel, etwas anders profiliertere Reifen, eine gefederte Sattelstütze und so. Also mit diesem
Was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, war, dass ihr verstellbare Vorbauten hatten, also dass man den Lenker sehr gut einstellen kann.
Mhm. Ist nicht bei jedem, also eben bei unserem ersten ist es tatsächlich nicht der Fall. Das kommt ja mit diesem ganz klassischen Moustache-Lenker, der eben diese Form aufnimmt und da habe ich nicht die Möglichkeit, den in der Neigung oder so zu verstellen. Wir sagen, braucht man auch nicht. Setz dich mal drauf und fahr. Ist super. Also ich bin jetzt gerade auf der Cycling World in Düsseldorf immer mit dem Rad durch die Stadt gecruised und ich fand es mega. Ist aber tatsächlich Geschmackssache. Ja, und für alle, die sagen, oh nee, komm, ich muss das schon einstellen können, da gibt es noch zahlreiche Varianten, eben wie jetzt das andere, das Mardi, von dem ich gerade gesprochen habe. Da kann ich dann den Vorbau und den Lenker verstellen. Das gibt es auch in verschiedenen Rahmengrößen. Und ja, dann gibt es jede Menge Samdi, wenn wir bei den Wochentagen bleiben. Die Samdi-Range, die ist unfassbar groß, weil am Wochenende setzen sich ja auch alle möglichen Menschen aufs Fahrrad, und für alle diese Menschen möchten wir auch Fahrräder anbieten. Da geht es dann in die Mountainbike Range, aber genauso in diese, ich sag's jetzt mal, Allroad oder Crossover Kategorie. Da waren wir tatsächlich auch eigentlich mit einer der ersten Hersteller, die da auch so diese Grenzen so ein bisschen aufgebrochen haben zwischen diesen ganz klassischen Schubladen, wo man so denkt, okay, du fährst Trekkingrad, dann musst du hier ziehen. Mhm. Du fährst Mountainbike, dann darfst du aber kein Trekkingrad fahren, dann musst du ja. hier was dir rausziehen. Und wir haben tatsächlich diese Welten so ein bisschen miteinander vermischt und haben gesagt, so hey, im Ende geht es doch einfach nur darum, dass man auf seinem Fahrrad Spaß hat und dass man das machen kann, was man möchte. Und wenn du halt einfach alles machst, du fährst halt mal auf Asphalt, aber genauso auch mal einen Waldweg, dann bist du halt mit so einem Crossover-Modell einfach sehr gut bedient.
Ich finde auch interessant, dass einer der Gründer, Emmanuel, von Lapierre kommt, also von einer sehr sportlichen Marke, und dann den Schritt gemacht hat, erstens zum Thema E, 2011, also sehr, sehr früh, und zweitens den Schritt gemacht hat Richtung City, was ja, ich sage immer, diese Street Credibility in der Bike-Branche ist ein sehr, sehr großes Hindernis.
Oh ja, voll.
Es ist eine große Hürde, die wir uns selbst auferlegen, eine Schranke, die da liegt, da darfst du nicht drüber gehen, weil dann verlierst du deine Street Cred. Und der Schritt rein zu den City-Bikes, also wir haben es bei ein paar Marken schon besprochen über die letzten Jahre, dass sogar angedacht wurde, einen anderen Produkten beziehungsweise Herstellernamen für City-Räder zu nehmen, um ja nicht dieses Image zu verwässern oder irgendwie einzutrüben, der sportlichen Sexiness, was dem ganzen Thema urban und Alltagsvehikel oder auch übergreifend, wie du jetzt sagst, Trekkingbike, sonstige Räder, Pendler, irgendwie so ein Image, dass sie gar nicht sexy sein können, überstülpt. Was sehr, sehr, sehr schade ist. Weil, wie gesagt, es geht ja darum, so viel wie möglich auf dem Rad zu sitzen. Und wir wissen auch, dass die Sportler oft im Alltag nicht auf dem Rad sitzen, sondern im Auto und dann heimfahren und sich aufs Rennrad schwingen, um 150 Kilometer zu fahren, aber mit dem Auto irgendwie zum Bäcker fahren. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber es hat sich verändert. Und dieser Einstieg, das finde ich wirklich interessant, dass das jetzt hier schon 2011 so erfolgt ist und der Schritt eben von der Sportmarke hin zu einer City, simplen City-Lösung mit E, ist auch sehr mutig.
Ja, ja, absolut. Also das war tatsächlich einfach so die Vision von dem Emmanuel, war tatsächlich, das Auto soll in der Garage bleiben. Ich oder wir möchten Fahrräder schaffen, die gut ausschauen, die intuitiv zu bedienen sind und die es wirklich allen Menschen ermöglichen, den Einstieg ins Radfahren zu finden. Und über welchen Kanal die am Ende kommen, ist ja wirklich egal. Das ist doch schön, wenn man die Menschen abholen kann und Fahrräder oder E-Bikes bereitstellt, die genau das erfüllen. Und ich finde es auch total schwierig. Also ich komme ja auch eher aus dem Mountainbike.
Ich hatte ja mal ein Mountainbike-Geschäft. Du hast auch einen Sporthintergrund, ja.
Ja, ja, voll. Und wir haben damals, 2007, unseren Shop eröffnet, weil wir gesagt haben, wir möchten die Leute ehrlich beraten und wir möchten ihnen passende Räder verkaufen.
Also du warst Ladenbesitzerin.
Genau, und das zieht sich bei mir wirklich so ein bisschen durch. Und je länger ich in der Branche bin, ich war zuerst bei Sportsnet, was ja ein sehr sportiver Distributeur ist. Da waren ganz viele Gravity-Marken auch im Sortiment. Entsprechend waren auch die Events und die Zielgruppen auf den Veranstaltungen. Dann bin ich ja zu Pinion gewechselt und da habe ich dann schon gemerkt, so okay, wir haben es hier mit anderen Zielgruppen zu tun. Fahrrad wird mehr zum Alltags, also Fahrradfahren ist nicht nur sportiv, sondern es findet auch in der Stadtfahrt, ist ein Freizeitgerät. Und ich find es super spannend, also wie viele Nutzergruppen es da draußen gibt.
Gibt es so Parallelen zwischen Pinion und Mustache?
Ja, voll. Also je länger ich bei Mustache bin, desto stärker merke ich auch die Parallelen. Also da bei Pinion war es ja im Prinzip ähnlich, dass es auch zwei Gründer waren oder zwei zwei Jungs, die einfach eine Idee, eine Vision hatten. Die haben ja auch gesagt, wir möchten die Schaltung revolutionieren am Fahrrad. Wieso sind Kettenschaltungen außen am Fahrrad dran verbaut? Da kommt doch viel zu viel Dreck hin. Lass uns das Ding doch einpacken. Im Auto ist ja auch eingepackt und keiner reinigt irgendwie sein Getriebe. Und dieser Gedanke, das Radfahren grundsätzlich einfacher im Nutzen und wartungsärmer zu gestalten, das hat ja sowohl Pinion mit der Schaltungsidee, das hat Mustache genauso gut aufgegriffen, indem sie halt sagen, wir möchten viele Leute erreichen, wir möchten für jeden das Passende haben und das soll im Grundsatz einfach zu bedienen sein.
Und weniger technisch kompliziert machen, genau. Dass du das alles verstehen musst, dass man länger erklären muss, sondern...
Genau, und ich meine, das gibt es natürlich im sportiven Bereich, aber da reden wir ja nur von einem Teil der Nutzer, ja, die sich die Fachmagazine kaufen und die wirklich dann das Dämpfer-Setup an ihrem Mountainbike bis ins Extreme ausreizen. Ja, aber wenn ich jetzt von einem Trekkingbike rede oder auch von jemandem, der sich einfach ein vollgefedertes Mountainbike oder E-Mountainbike kauft, weil er vielleicht einen Bandscheibenvorfall hatte, weil er bequem fahren will, der hat ja nicht zwingend eine Dämpferpumpe in der Garage und fängt dann an, irgendwie sein Rad perfekt abzustimmen. Ja. Und da hat halt zum Beispiel Mustache auch einen eigenen Dämpfer entwickelt, der halt super einfach ist abzustimmen. Ja, also der ist einerseits sehr, sehr feinfühlig. Da bist du aber nicht gezwungen, dich jetzt erstmal eine halbe Stunde einzulesen, sondern du setzt dich auf dein Rad und das federt ein und du kannst dann ablesen, ob es jetzt mehr oder weniger Luft braucht. Und all solche Ansätze verfolgt halt Mustache, um wirklich den Nutzer nicht zu überladen, sondern eher um ihn abzuholen und zu sagen, hey.
Ja, du bist Kommunikationsfrau, also du warst ja auch eine Kollegin mal eine Zeit lang. Wie schaffen wir das, dass wir zum einen natürlich die Produkte zu vereinfachen, wie du gemeint hast, aber wie erreichen wir noch mehr Menschen? Hast du eine Idee?
Ja, das ist mein tägliches Brot eigentlich, so diese Fragestellung. Und finde ich einfach nach wie vor super, super spannend und super herausfordernd, weil eben, ich glaube, die große Erkenntnis, dass wir mit all diesen technischen Themen und mit diesem Hightech und irgendwie immer leichter, immer schneller, was auch immer, dass wir damit einen Teil der Menschen erreichen, und zwar die Sportiven. Ich glaube, das steht fest, aber dass da draußen einfach noch so viele Menschen gibt, die Radfahrer sind, aber sich nicht als Radfahrer bezeichnen würden, weil sie einfach sagen, ich fahre halt ein bisschen Rad, das ist ja nicht viel, ich fahre halt jeden Tag 10 Kilometer, ja. Aber am Ende macht es halt total viel aus. Und ich sag's dir,
die sportiven Fahrer irgendwie auf dem genau. Tacho und definieren sich aber nicht so.
Ja. Genau. Und das sind im Endeffekt ja die wir erreichen wollen und wo es halt all dieses Potenzial gibt. Und ich denke schon, dass man da digital ganz viel machen kann, online und so weiter. Und also mein großes Thema ist tatsächlich immer die Ansprache. Also auch, ich war jetzt gerade auf der Cycling World, auf der Messe und gehe da total gern einfach ins Gespräch mit den Besuchern am Stand und probiere halt rauszuhören, was die wollen, was die Themen sind. Und
was sind die Themen?
Was sind die Themen? Das ist spannend. Beim Jay zum Beispiel, bei diesem Trekkingrad, was wir vorgestellt haben, das stand da in drei Varianten, also in allen drei Varianten. Eine zentrale Frage war, gibt es da auch noch einen anderen Gepäckträger wie der Ausgestellte? Also gibt es diesen schlanken, der ausgestellt war? Gibt es nur den? Und gibt es nur diesen freitragenden, super ausladenden? Oder gibt es noch was dazwischen, wo ich hinten mein Körbchen drauf machen kann, weil zum Beispiel der Hund mitfahren muss? Mhm. Und das sind dann wirklich Dinge, die vielleicht auch die Kaufentscheidung dann auslösen, weil eben man hat halt einen kleinen Hund, der kann nicht so weit laufen, da muss der halt irgendwann hinten ins Körbchen rein. Und das sind dann, glaube ich, Fragen, die Nutzer bewegen. Und das finde ich halt enorm wichtig, dieses Feedback dann halt auch mitnehmen zu können.
Ja. Darf ich noch eingehen auf die Zielgruppenerweiterung Thema Frauen? Wie viele Frauen hast du auf der Cycling Week gesehen? Wie war da?
Ich fand überraschend viele, also zumindest jetzt am unseren Stand. Ich bin nicht sehr viel weiter gekommen. Ich war viel bei uns am Testbike-Stand und am Indoor-Stand. Ich kann es dir jetzt im Prozent gar nicht sagen.
Ja, aber das ist jetzt einfach auch mal so ein bisschen als Eindruck, weil du bist schon eine Weile in der Branche. Wir kennen uns wahrscheinlich auch gerade deshalb, weil wir so zwei der wenigen Frauen in der Branche sind und dann spottet man sich ja so, weil man einfach Exotin ist. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt wieder in einer Jury für einen Award. Ich möchte gar nicht sagen, welchen. Und es wurde mir versprochen, dass Parität herrschen wird bei der Jury. Und ich bin die einzige Frau. Und es ist einfach so frustrierend und ich bin es auch einfach leid und müde, wieder die einzige Frau vor Ort zu sein und so ein bisschen dieses Quotengefühl zu haben, anstatt ganz natürlich einfach ein paar Frauen neben mir zu haben. Aber dieses Potenzial, das in dieser Gruppe steckt, geht ja, glaube ich, gerade auch hin zu diesem Pragmatismus, weg von dieser Versteifung auf Tech-Talk, solide machen. Du musst keine Sorgen haben, dass du das ständig zum Service bringen musst oder irgendwas reparieren musst. Sieht Moustache auch viel Potenzial bei den Frauen? Oder ist es vielleicht schon so, dass Moustache eine hohe Frauenkäuferschaft hat?
Ja, so was ich jetzt bislang mitgekriegt habe, sind die Räder sehr, also kommen sie optisch sehr gut an bei Frauen. Also das eine ist, sage ich mal, sicherlich der Designaspekt. Wo ich immer mal, wenn ich auch mit einem Rad unterwegs bin, so O-Töne höre von wegen, oh, das sieht aber schön aus. Das andere ist dann natürlich auch eben diese einfache Bedienbarkeit, mit der ich dann gleich auch viele, ich sage jetzt mal, Altersklasse vielleicht plus 50 oder so abholen kann, die dann sagen, ach, das ist ja cool mit dem Riemen, da muss ich nichts mehr ölen, das ist super, genau mein Ding. Oder auch jetzt Thema Schaltung, die automatische Schaltung oder die stufenlose Inviolo-Schaltung, was für viele einfach ein Thema ist. Aber tatsächlich auch im sportiven Bereich, Thema Mountainbike. Ich mit meiner Körpergröße 1,60 muss sagen, dass ich auf der S-Größe sehr, sehr gut zurechtkomme. Das ist ja auch nicht immer der Fall. Also ich würde sagen, es zieht sich schon so ein bisschen durch, dass wir keine reine Männermarke sind, sondern wirklich auch für Frauen sehr attraktiv aus verschiedenen Gründen.
Cool. Kommen wir noch mal ganz kurz in die Stadt zurück. Erzähl mal ein bisschen was über euer Cargorad, dass du so viel im Einsatz hast.
Also das ist ein Longtail Cargo Bike, also sprich vorne schaut es aus wie ein normales Fahrrad. Das steht auf 20 Zoll Rädern und das hat ein langgezogenes Heck. Und dieses Cargo-Bike, das heißt auch Landi, weil es im Prinzip so ein bisschen, ich sage jetzt mal, eine kleine Blaupause von unserem City-E-Bike ist, nur modifiziert als Cargo-Bike. Also es hat auch diesen markanten Moustache-Lenker, es hat aber natürlich einen sehr tieferen Einstieg und es steht auf 20 Zoll Rädern. Und dieses Cargo-Bike kann ich ganz verschiedenartig konfigurieren. Also es gibt unglaublich viel Zubehör, also so ein Gepäckrahmen, wo ich jetzt zum Beispiel hinten zwei Getränkekisten reinpacken kann. Ich kann aber genauso gut zwei Kindersitze drauf klicken. Also das ist alles MIK-kompatibel, das ist so ein Gepäckträgerstandard. Da kann ich dann zum Beispiel Kindersitze reinklicken. Ich habe Fußrasten zusätzlich, ich habe diverse Körbchen, also dass ich vorne zum Beispiel noch einen Frontkorb hinmachen kann. Ich kann mir aber vorne auch nur einen Gepäckträger und kann meinen eigenen Korb da drauf schnallen. Also was ich möchte. Und mit dem Ding, ja, das mag ich eigentlich überhaupt nicht mehr hergeben. Also ich habe es jetzt gerade nicht, weil es auf der Messe war und es geht eigentlich nicht ohne.
Allzweckwaffe.
Ja, ja, voll. Also ich habe damit ein Hochbeet gebaut, ohne Auto. Also es ist super. Ich habe zwei Laufräder von meinem Mountainbike zum Service gebracht. Also was man halt so macht, ohne Auto. Also es ist super.
Was kommt noch von Moustache?
Was kommt noch von Moustache? Ja, ich bin tatsächlich jetzt in 10 Tagen in Frankreich bei einem Presscamp. Und wir werden eine neue Schublade, also nicht eine ganz neue Schublade aufziehen, aber wir werden sportive E-Road und E-Gravel-Bikes vorstellen. Die sind ab Mai, Juni dann auch erhältlich. Es gibt E-Road-Bikes, eben wie gesagt E-Gravel-Bikes und als kleinen Ableger von dem E-Gravel-Bike gibt es auch eine Variante mit geradem Lenker. Also im Prinzip ein Gravel-Bike mit geradem Lenker, das aber vollständig ausgestattet ist mit Straßenausstattung. Also meiner Meinung nach das perfekte Pendlerrad.
Ja, super.
Ich hatte das Glück, ich durfte auch schon fahren in Frankreich und bin da halt so diese 15 Kilometer von der Firma ins Hotel gefahren. Schön an einem Flussdamm entlang, nicht asphaltierter Weg. Super. Und eben diese Räder, die kommen mit dem neuen Bosch-Motor, mit dem leichten SX-Motor. Und da sind wir bei einem Gesamtgewicht vom Fahrrad auch unter 20 Kilo. Also das macht richtig Spaß. Die heißen alle Dimanche, wie der Sonntag. Okay. Sind aber auch am Montag erlaubt.
Ja, nee, also genau. Sowas ohne Dropbar, so Gravel-Variante ohne Dropbar ist, glaube ich, also es wird immer noch verkannt.
Ja, voll.
Ich glaube, da werden in Zukunft einige auf das umgreifen, wenn man so möchte.
Ja, ich glaube auch, weil es hat ja das Gravelbike als solches hat ja eigentlich einen großartigen Boom erlebt. Aber auch wenn ich so in der Stadt unterwegs bin, sehe ich viele, die vielleicht gar nicht mal so glücklich sind mit dem
Dropbar. Ja, sehr unsicher. Unten greifen, wo ich mir denke, du brauchst gar nicht unten greifen. Und die denken sich wahrscheinlich, warum habe ich das denn da, ja, wenn ich gar nicht unten greifen muss und hier zwischen den Trambahnschienen rumbalanciere.
Ja.
Ja, also das ist immer noch so, ich glaube, das ist einfach so ein Sexiness-Faktor oder so ein Traditionsfaktor. Aber ich sage auch immer jedem, der jetzt nicht vom Rennrad kommt und auch noch nicht so sportiv unterwegs war und jetzt Gravel-Interesse hat, schau doch mal rein, ob du irgendwas mit geradem Lenker findest, das schnell unterwegs ist. Und dann schauen sie und dann gehen sie dann doch auf Gravel und dann sind sie dann doch nicht ganz so happy. Aber da wird sich in Sachen Lenker, apropos runde Sache jetzt, in Sachen Lenker, glaube ich, in der Zukunft noch einiges tun. Ja, super.
Ja, ich glaube auch.
Cool. Andrea, vielen Dank für deine Zeit und deine Geschichten.
Sehr, sehr
und
gerne.
Und um das Rad und um den Schnauzer. Bonne chance euch.
Merci
weiterhin.
Beaucoup.
Ja, ich sage auch merci an die bestaussehendste Zuhörerschaft, die man so haben kann. Merci fürs Lauschen. Schreibt mir mit Fragen, Vorschlägen, Gedanken und vor allem nehmt fleißig das Rad. Adieu.